Hello, hello, hello. Long time no here. Weil sie macht keinen Sinn. Ihr seht mich hier eh nicht. Ich weiß, Video-Podcast ist gerade ziemlich in und angesagt. Aber ich glaube, das macht hier gar keinen Sinn, weil ich sitze hier einfach allein in meiner Praxis und erzähle euch etwas über Medizin, auch in der nächsten Staffel. In dieser Staffel Medizin im Ohr, denn es geht endlich weiter. Ganz kurz zur Erklärung, warum war jetzt hier eine lange Pause? Ganz einfach, ich habe Ende des Jahres meinen Sohn bekommen und war dann eben im Wochenbett. Nach dem Wochenbett bin ich dann wieder eingestiegen, langsam in die Arbeit. Und wir haben viel, viel Arbeit gehabt mit unserer Heilpraktika-Ausbildung, mit den Prüfungsklassen. Und deswegen gab es hier, ich sag mal, eine kleine längere Pause. Aber die ist jetzt vorbei. Wir starten in die nächste Staffel Medizin im Ohr. Es wird ein paar Änderungen geben, ein paar neue Formate, aber dass du hier kostenlos weiter lernst und mit mir in die Medizin einsteigst, das wird sich nicht ändern. Also, lass uns loslegen. Herzlich willkommen bei Medizin im Ohr. Dieser Podcast ist ein treuer Begleiter während der medizinischen Ausbildung. Wir steigen hier tief in spannende Themenfelder der Medizin ein, lösen deine Fragezeichen im Kopf auf und motivieren dich zu lernen. Wenn du also Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann bleib dran und lass uns loslegen. So, doch bevor wir jetzt mit unserer Gallenkolik beginnen, möchte ich einmal eine wichtige Ankündigung machen. Und zwar, ab heute ist die Prüfungsvorbereitungsklasse geöffnet für Oktober 2024. Bedeutet, wenn du jetzt im Oktober 2024 vorhast, zur Heilpraktikerprüfung zu gehen, dann darfst du dir das wirklich nicht entgehen lassen, denn unsere Prüfungsvorbereitung ist ein rundum sorglos Paket. Wir haben schon viele hunderte neue, tolle Kollegen und Kolleginnen dazu gewonnen und freuen uns auch auf dich, dich in deinem Abschlusssprint oder im Endspurt bis Oktober und auch drüber hinaus, je nachdem, wann deine mündliche Prüfung dann ist, zu begleiten. Also, wenn du ein paar Informationen möchtest, es gab auch ein kostenloses Webinar, den Link habe ich dir hier unten in die Shownotes gepackt. Hör doch einfach mal rein oder guck doch einfach mal rein und bei Fragen kannst du mir jederzeit schreiben, bei Instagram einfach eine Mail oder über den Chat auf der Website. Ganz wichtig, wir starten schon am 17.06., das heißt, wir schließen nächste Woche die Tore zur Prüfungsvorbereitung, sind dann komplett, also die Oktoberklasse 24 ist komplett und wir legen los, also verpasst den Einstieg nicht. Der Titel verrät das heutige Thema schon und zwar handelt es sich um Gallenkolik. Solltest du hier nebenbei im Hintergrund Bohrgeräusche hören, dann ist das übrigens die Sanierung der Wohnung über meiner Praxis, die jetzt schon ja, 3-4 Monate lang anhält, jeden Tag Krach. Ich lieb's. Aber gut, wir lassen uns davon jetzt nicht unterkriegen. Ich hoffe, du kannst trotzdem ganz viel mitnehmen. Also, eine Gallenkolik tritt auf erstmal, wenn ein Gallenstein den Gallenfluss blockiert. Vorher hat man einfach Gallensteine oder ein Gallensteinleiden, aber höchstwahrscheinlich keine Symptome, wenn der Gallenstein den Gallenfluss nicht behindert. Wenn er ihn jetzt aber behindert, dann kommt es zu einer Gallenkolik. Wenn es also zu einem akuten Verschluss kommt, dann kann das sehr, sehr schmerzhaft für den Patienten sein und er berichtet von intensiven, kolikartigen Schmerzen. Was bedeutet denn kolikartig eigentlich? Das bedeutet, dass das so an- und abschwellende Schmerzen sind und die sind vor allem im rechten Oberbauch, die ziehen sich aber auch gerne mal an den Rücken oder strahlen auch in die rechte Schulter aus. Denkst du dir vielleicht, aha, okay, rechte Schulter ist ein bisschen weiter entfernt als die Gallenblase. Wie kann das denn sein? Man spricht hier von einem übertragenen Schmerz. Das bedeutet, die Schmerzen kommen jetzt zum Beispiel von der entzündeten Gallenblase. Nur durch den Verschluss kommt es zu einem Rückstau von Gallenflüssigkeit. Die Gallenblase kann sich entzünden. Und jetzt wird dieser Schmerz quasi auf die gleiche Nervenbahn, also jetzt ganz plakativ erklärt, ne, auf die gleichen Nervenbahnen übertragen, wie zum Beispiel das rechte Schulterblatt Man nennt das auch gerne Headzone oder dieses Phänomen wird auch als eine Art Headzone bezeichnet. Es ist aber wichtig zu beachten oder für dich, dass diese Rückenschmerzen oder die rechte Schulter, die schmerzt, nicht jetzt ein Leitsymptom ist, beziehungsweise nicht das einzige Symptom. Hier vor allem nicht bei der Gallenkolik. Hier ist wirklich ein Leitsymptom diese ja, an- und abschwellenden Schmerzen, also diese kolikartigen, fiesen, intensiven, stechenden Schmerzen. Begleitet werden diese Schmerzen auch gerne von Schweißausbrüchen, von Übelkeit, von Erbrechen. Und jetzt denkst du vielleicht gerade, Moment mal, da klingelt eine Alarmglocke in meinem Kopf. Denn hier ist natürlich eine ganz wichtige Differentialdiagnose auch ein Myokardinfarkt. Ne, oder auch eine Angina pectoris, also generell ein akutes Koronarsyndrom. Ja, wir haben Schweißausbrüche, Übelkeit, Unterbrechen, wir haben Schmerzen, die eventuell hier in die Schultern ausstrahlen. Gut, jetzt eher rechts, aber ganz ehrlich, ist es ja auch nicht so, dass bei jedem Myokardinfarkt immer einem der linke Arm wehtut, ne? Also hier ganz wichtig, Differentialdiagnose, bitte das akute Koronarsyndrom beachten. Okay, neben den jetzt gerade genannten Symptomen können aber auch noch weitere Symptome dazu kommen, wie zum Beispiel Blähungen, Verdauungsstörungen, ein Völlegefühl. Und jetzt weißt du sicherlich auch schon, warum ganz genau. Die Gallenflüssigkeit ist wichtig für unsere Fettverdauung. Und wenn die Fettverdauung jetzt nicht mehr richtig funktioniert, ganz genau, dann kommt es zu Verdauungsbeschwerden. Und außerdem, wenn der Stein jetzt zum Beispiel, also der Gallenstein, den Ductus cholidochus, also den Hauptgallengang, oder den Ductus hepaticus, also den Lebergang, jetzt blockiert, dann kann es auch zu einem Ikterus kommen. Ich merke bei Schülern immer häufiger, dass so Ikterusformen, also wir haben ja den prähepatischen, den intrahepatischen und den posthepatischen Ikterus, dass es hier immer gerne, gerade was die Werte angeht, Urobilinogen, Bilirubin und so weiter und so fort, Stuhlfarbe etc., dass das immer ein bisschen zu Verwirrung führen kann. Deswegen, ich habe da auch immer schon eine ganz coole Erklärung für unsere Schüler, aber ich werde die Erklärung jetzt wahrscheinlich auch bald mal hier als einzelne ganz kleine Podcast-Folge aufnehmen, dass wir nochmal über die Ikterus-Formen sprechen. Obwohl es auch schon Podcast-Folgen hier gibt, schau gerne mal durch, wo Ikterus wirklich Thema ist. Okay, also was machen wir denn jetzt mit diesen Patienten? Wir haben den Verdacht einer Gallenkolik. Eine Gallenkolik gehört natürlich immer in die Hand von einem Facharzt, beziehungsweise, wenn es jetzt schon so schlimm ist, sollte der Patient unbedingt in die Klinik. Denn wir brauchen hier bildgebende Verfahren, wie zum Beispiel ein Ultraschall, wo Gallensteine identifiziert werden können oder man auch andere Anomalien der Gallenblase zum Beispiel sehen könnte. Bevor wir uns jetzt aber die möglichen Behandlungsmethoden angucken, sprechen wir noch einmal kurz über die verschiedenen Steinarten, die jetzt hier eben zu diesen massiven kolikartigen Schmerzen führen können. Wir haben die Cholesterinsteine zuallererst. Die bestehen, wie der Name es schon verrät, hauptsächlich aus gehärtetem Cholesterin, was eben anfällt, wenn die Gallenflüssigkeit einen Überschuss davon enthält. Ja, also zum Beispiel spielen hier Faktoren wie Übergewicht, eine fettreiche Ernährung oder auch bestimmte Erkrankungen wie Diabetes mellitus oder auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen eine Rolle. Dann gibt es aber auch noch Pigmentsteine. Die Pigmentsteine sind meistens viel kleiner als die Cholesterinsteine und auch dunkler und bestehen aus Bilirubin. Und diese können zum Beispiel entstehen, wenn wir einen starken Untergang von Eris, also Erythrozyten, haben. Weil Bilirubin ist hier das Abbauprodukt von Hämoglobin und das Teil von Erythrozyten. Und die Ursache dafür könnten jetzt zum Beispiel Lebererkrankungen sein oder auch hämolytische Anämien, die jetzt eben zu einem erhöhten Abbau von Erythrozyten führen. Und die letzten Steine, die ich noch erwähnen will, das sind sogenannte Mischformen. Das sind also gemischte Steine aus zum Beispiel Cholesterin oder Bilirubin oder aber auch anderen Bestandteilen wie zum Beispiel Calciumsalzen. Ja, und diese Zusammensetzung kann jetzt variieren je Stein, je nachdem, wie die spezifischen Umstände und Erkrankungen des Betroffenen sind. Begünstigt werden jetzt alle Steinformen, also generell Gallensteine, durch eine Reihe von Ursachen, wie zum Beispiel die gestörte Balance der Gallenbestandteile, eine Gallenstauung. Dann gibt es auch bestimmte genetische Faktoren oder auch Ernährungsformen, wie zum Beispiel eine Ernährung, die sehr reich an Fett ist und arm an Ballaststoffen. Und jetzt kommen wir zu den 6 Fs, damit du immer weißt, welche Risikofaktoren wir hier bei Gallensteinen haben. Das erste F steht für Female, ja, weil Frauen sind einfach häufiger betroffen von Gallensteinen als Männer. Dann haben wir das zweite F, das steht für 40. Also das Risiko, an Gallensteinen zu erkranken, steigt im Alter, insbesondere ab dem 40. Lebensjahr. Dann haben wir das dritte F, das steht für Fair. Und damit ist jetzt gemeint, dass vor allem blondhaarige und hellhäutige Frauen unter Gallenstein leiden. Dann haben wir das vierte F, das steht für Fat. Also Betroffene sind oftmals übergewichtig. Gleichzeitig merkst du dir hier bitte auch die fettreiche Ernährungsform und eben wenig Ballaststoffe. Dann haben wir das fünfte F, das steht für fertile, also fruchtbar, also es steht für eine höhere Anzahl an Schwangerschaften, denn auch das kann das Risiko für einen Gallenstein erhöhen. Also ein an Gallenstein leiden, nicht ein einziger Gallenstein. Und wie kann es jetzt anders sein? Das sechste F, das steht natürlich für Family. Wir haben gerade gesagt, es gibt auch genetische Faktoren. Also es gibt hier ein Risiko, wenn wir eine familiäre Vorgeschichte von Gallensteinen haben. Auch das erhöht das Risiko, selbst an Gallenstein zu erkranken. Also fassen wir nochmal die 6 Fs zusammen. Female, 40, fair, fat, fertile und family. Aber bitte auch beachten, das bedeutet jetzt nicht, dass wenn du eine Patientin in deiner Praxis hast, die ist 28 Jahre jung, die ist brünett, die ist vielleicht sogar dunkelhäutig oder wir haben einen schlanken Mann, die können auch an Gallenstein leiden, ja? Und die können auch eine Gallenkolik natürlich durch die Verklemmung von Gallensteine bekommen. Doch es ist einfach so, dass statistisch gesehen gibt es diese bestimmten Risikofaktoren und diese Prädisposition für Gallensteinleiden und dafür stehen die 6 Fs. Okay, was braucht denn jetzt aber dieser Patient oder die Patientin, die jetzt eben unter einer Gallenkolik leidet? Die Behandlung von einer Gallenkolik kann zunächst auf eine Schmerzlinderung durch Medikamente abzielen, aber langfristig sollte eine Behandlung zur Auflösung der Gallensteine oder eben sogar letztendlich zur Entfernung der Gallenblase in Betracht gezogen werden. Gerade wenn wir hier Patienten haben, die unter wiederkehrenden Episoden leiden, also wo es häufiger zu einer Gallenkolik kommt durch die Behinderung des Gallenflusses. Okay, du nimmst aus dieser Folge, aus dieser kleinen, kurzen Quickie-Folge also mit, dass A, Gallensteine erstmal komplett asymptomatisch sein können, bis sie eben zur Blockade des Gallenflusses führen. B, hast du dir gemerkt, dass es verschiedene Arten von Gallensteinen gibt, dass wenn sie sich verklemmen, dass sie zu kolikartigen Schmerzen führen und dann eine Gallenkolik entsteht. Und dass es bestimmte Risikofaktoren für die Entstehung von Gallensteinen gibt. Hier nochmal das Wort 6 Fs. Wiederhol die gerne auch nochmal für dich. Dann bedanke ich mich für dein Ohr, für diese kleine kurze Folge und verabschiede mich. Und wir hören uns ganz, ganz bald wieder in vielen weiteren Folgen der nächsten Staffel Medizin im Ohr. Bis dann und nicht vergessen, zur Prüfungsvorbereitung anmelden, wenn du jetzt im Oktober 2024 deine Heilpraktikerprüfung meistern willst. Wir hören uns. Bis dann!